Familiensache Krebs, der Podcast vom BRCA-Netzwerk. Gemeinsam mit Expertinnen und Betroffenen sprechen wir hier offen und ehrlich über familiäre Krebserkrankungen und klären umfassend über das Thema auf. Mein Name ist Sarah und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Immer wieder hören wir von dem Wort Hormonersatztherapie, insbesondere wenn man sich die Eierstöcke als Mutationsträgerin rausnehmen lässt. Die Hormonersatztherapie ist allerdings nicht immer eine Option, beispielsweise wenn man Krebs hatte. Was ist da also die Alternative und gibt es überhaupt Alternativen, um die Menopause zumindest etwas abzudämpfen? Darüber spreche ich heute mit meiner Namenskollegin. Sarah kennt genau diese Situation. Liebe Sarah, wir starten Interviewfolgen immer mit einer kleinen Vorstellung. Magst du uns im Schnelldurchlauf deine persönliche Geschichte erzählen?
Das mache ich sehr gerne und erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total. Es ist auch lustig, dass wir Namensträgerin und Genträgerin beides
Ist gut,
gemeinsam
ne?
haben.
Ja.
Genau. Bei mir ist es allerdings ein bisschen anders als bei dir. Ich habe das BRCA2-Gen und fange mal ganz vorne mit meiner Vorstellung an. Ich bin Sarah, ich bin 43 Jahre alt und ich wohne mit meinem Partner und unseren zwei gemeinsamen Kindern in der Großstadt. Bei mir wurde 2004 nach der Brustkrebserkrankung meiner Mutter die BRCA2-Mutation festgestellt. Ich bin dann tatsächlich 13 Jahre in der intensiven Früherkennung gewesen, habe in der Zeit studiert, meinen Berufseinstieg gemacht, meine Kinder bekommen und hatte dann 2018 im Januar meine Brustkrebsdiagnose. Ich bin sozusagen der Goldstandard der Früherkennung, weil in einem sehr frühen Stadium der Brustkrebs festgestellt wurde. Ich habe mich dann für eine Mastektomie beidseits entschieden, direkt Tamoxifen bekommen, weil ich das in Anführungszeichen Glück hatte, dass mein Tumor sehr gut zu behandeln war, weil er eben 100% hormonsensitiv war. Dann ging es aber weiter, wie nach jeder OP wurde der Tumor dann in die Pathologie geschickt und es kam eben raus, dass obwohl keine Lymphknoten befallen waren, er schon G2 war. Das heißt, ein bisschen differenzierter, ein bisschen aggressiver. Und mir wurde dann zu einer intensivierten Antihormontherapie geraten. Also zusätzlich zu dem Tamoxifen habe ich dann alle 3 Monate eine Spritze bekommen, die sogenannten GnRH-Analoga. Und diese Spritzen, die wirken direkt im Hirn, in der Hypophyse und verhindern eben, dass überhaupt das Hormon Östrogen, was für meinen Tumor wie Benzin wirkt, produziert wird. Und das habe ich dann eine kleine Weile gemacht, bis ich mich dann im Januar 2019, also ein Jahr nach der Brustkrebsdiagnose, für die prophylaktische Eierstocksentfernung entschieden habe.
Ja, danke dir erstmal für die Einleitung. Ja, mit deinem Tumor war ja die Hormonersatztherapie dann keine Option mehr. Jetzt ist es aber natürlich eine Hausnummer, wenn man gerade in jungen Jahren von 0 auf 100 in die Wechseljahre kommt. Da werden ja sowohl Ärzte als auch der eigene Körper irgendwie ein bisschen hibbelig. Anhand welcher Kriterien hast du abgewogen, dass du dich letztendlich trotz sofortiger Menopause für die Entfernung der Eierstöcke entschieden hast?
Also zum einen war ich ja in der, also Menopause bezeichnet ja die letzte Regel, die man im Leben quasi hat. Die hatte ich im April 2018. Mit der ersten Spritze haben bei mir die Regelblutungen ausgesetzt. Also ich war quasi schon in den Wechseljahren und wusste, wie sich das anfühlt. Und was ich ganz wichtig finde zu sagen, ist, Wechseljahre sind ja keine Krankheit, sondern sie bedeuten eben eine Veränderung im Körper, wie Pubertät, wie Schwangerschaft. Also es ist eigentlich was ganz Normales. Die können eben mit Beschwerden einhergehen und sie können eben aber auch bestimmte Erkrankungen eher hervorrufen, dass man davon eher betroffen ist. Und letzten Endes war das für mich eine Risikoabwägung. Ja, und bei mir war das Risiko für Eierstockkrebs nicht so hoch, aber immerhin noch deutlich erhöht im Gegensatz zu der Normalbevölkerung. Und Eierstockkrebs ist was man sehr schlecht in einem frühen Stadium erkennen kann. Da gibt es keine standardisierte gute Vorsorge für. Das heißt, wenn der Krebs entdeckt wird, ist er meistens aggressiver, muss aggressiver bekämpft werden. Und das war was ich auf keinen Fall eingehen wollte. Das war das Erste. Die zweite Sache war, ich habe mich nicht sonderlich wohl mit diesen Spritzen gefühlt, also zusätzliche Arzttermine. Ich habe auch sehr deutlich die Nebenwirkungen auch immer in den ersten 2 Wochen nach der Spritze gemerkt, also wirklich so richtig depressive Verstimmungen, also alles war sehr, sehr viel verstärkter von den Beschwerden, die ich auch durch Tamoxifen schon hatte. Und es war ja klar, dass ich diese Art von Hormonunterdrückung mindestens 5 Jahre machen muss. Und dann habe ich letzten Endes gedacht, es ist mir lieber, wenn ich noch einen Benefit habe, also der Benefit A, dass ich noch mehr dagegen tue, dass ein Rezidiv entstehen könnte, weil ich wirklich keine Eierstöcke mehr habe, die Östrogen produzieren können, und ich entferne einen weiteren Risikoherd in meinem Körper, der sonst irgendwann vielleicht eines Tages dazu führen könnte. Und ich möchte aber schon noch mal sagen, das war jetzt auch keine Entscheidung, die ich mir leicht gemacht habe. Also die Ärztinnen haben A, alle gesagt, dass es eine gute Option ist, erstmal zu warten, wie das unter diesem GnRH-Analoga ist. Und das Zweite ist, dass ich schon auch das wichtig fand, mich in der Zeit begleiten zu lassen. Also weil ich war 37, als ich mich, nee, 38, als ich mich dafür entschieden habe. Und das bedeutete einfach, dass ich 10 bis 15 Jahre vor allen anderen Frauen dauerhaft einen körperlichen Zustand herbeiführe. Man hat jetzt nicht mehr gewusst, wie es mit 42 zum Beispiel gewesen wäre, ne? Also wenn ich nur die GnRH-Analoga und die dann irgendwann abgesetzt hätte, wer weiß, ob ich dann überhaupt wieder in irgendeinen nennenswerten hormonproduzierenden Zustand gekommen wäre. Aber wie gesagt, also für mich in dieser Kosten-Nutzen-Abwägung hat diese im Vergleich zur Drüsenentfernung sehr einfache OP, ja, also klar, es ist eine Vollnarkose, aber es dauert viel weniger lang, man erholt sich viel schneller, hat in den Vorteilen auf jeden Fall überwogen. Und ich würde jetzt sagen, na, jetzt ist die Eierstockentfernung 5 Jahre her, ich würde mich dafür jederzeit wieder entscheiden.
Das ist gut
Genau.
zu hören.
Ja.
Du hast es ja gerade eben schon mal kurz angesprochen, dass die Wechseljahre andere Krankheiten begünstigen können oder irgendwelche Konsequenzen mit sich bringen. Magst du da noch mal ins Detail gehen und den Hörerinnen erzählen, mit welchen Konsequenzen man rechnen muss oder kann?
Genau, also ich habe ja schon gesagt, nach meiner Krebsdiagnose habe ich sofort mit der Antihormontherapie angefangen, mit dem Tamoxifen. Und das Tamoxifen sorgt ja einfach dafür, dass das Östrogen sich nicht an der Tumorzelle andockt, ne, weil es sich auf den Rezeptor setzt, auf die Antenne sozusagen. Und bei der Eierstocksentfernung, da ist einfach gar kein Östrogen mehr, was aus den Eierstöcken produziert wird. Es ist aber noch Östrogen zum Beispiel in Fettzellen oder in Organen da. Deswegen muss ich dieses Tamoxifen auch lange nehmen. Und ich wurde direkt am Anfang von meiner Onkologin damals aufgeklärt über die Auswirkungen auf die Knochengesundheit, die der Östrogenmangel haben kann. Das heißt, ich habe das Rezept fürs Tamoxifen bekommen und gleichzeitig ein Rezept für Vitamin D. Und die Bitte, dass ich sozusagen im gesunden, im normalen Hormonzustand eine Knochendichtemessung mache, damit man einfach sieht, wie ist denn die Knochengesundheit vor Beginn der Brustkrebstherapie. Und das mache ich jetzt alle 2 bis 3 Jahre. Das ist eine intensivierte Vorsorge. Vitamin D ist auch dafür bekannt, dass es die Knochengesundheit ein bisschen schützt. Und ich habe in meinen onkologischen Rehas auch Tipps bekommen, wie ich bestimmte Sportarten machen kann, weil das Problem ist, dass Östrogenmangel eine Abnahme der Knochendichte hervorrufen kann. Und das kann im schlimmsten Fall zu einer Osteoporose führen. Und Osteoporose bedeutet eben, dass man viel höhere Gefahren hat, sich die Knochen zu brechen bei Stürzen. Und Osteoporose ist tatsächlich was, ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt. Das nimmt normalerweise bei Frauen ab 50, ab 55 zu. Und Knochengesundheit hat was mit Mobilität zu tun und damit sich selber versorgen zu können. Und es gibt wirklich Studien, dass Frauen, die zum Beispiel Hüftbrüche haben, ab Mitte 50 oder Anfang 60, nach einem Jahr, kann sich ein Viertel davon nicht mehr alleine versorgen. So, also es ist
Krass,
wirklich was,
ja.
es ist nicht einfach nur beim Skiunfall breche ich mir einen Knochen, sondern das geht einfach mit einem Verlust an persönlicher Bewegungsfreiheit einher. Und deswegen ist es so wichtig, was dagegen zu machen. Und Gott sei Dank gibt es eben auch Medikamente. Also wenn man zum Beispiel merkt bei dieser Knochendichte, dass die abnimmt. Also A, die gute Nachricht ist, Sport lohnt sich immer. Also
Ja.
tatsächlich auch im höheren Alter wirkt es sich positiv auf die Knochengesundheit aus. Und wenn die Knochendichte noch mehr abnimmt, gibt es Medikamente wie zum Beispiel Bisphosphonate. Die machen den Knochen wieder ein bisschen härter. Das hat auch Nebenwirkungen, aber ich fand das ganz hilfreich zu hören, dass in jedem Stadium ich immer noch selber Optionen habe. Und bis jetzt bin ich einfach in der intensivierten Vorsorge, nehme mein Vitamin D. Und ich habe schon so ein bisschen eine Abnahme der Knochendichte, weil man auch noch nicht weiß, ob das alterstypisch ist oder schon was mit dem Östrogenmangel zu tun hat. Aber ich lasse es einfach genau checken. Das ist das Erste, ne? Also Osteoporose, wirklich ganz, ganz wichtig. Das Zweite ist Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das ist tatsächlich die Todesursache Nummer eins für Frauen weltweit, sind Schlaganfälle, Herzinfarkte. Das Östrogen hat einen sehr hohen, eine hohen positive Auswirkung aufs Herz-Kreislauf-System. Und was ganz gut ist, ist, wenn man sich einmal im Jahr den Blutdruck messen lässt und sich zum Beispiel auch die Blutfette anguckt, ne, also die Cholesterinwerte. Aber das kann man einfach dem Hausarzt sagen. Das ist alles, was das passiert, nicht von heute auf morgen. Also genauso wie bei der Osteoporose, sowas entwickelt sich irgendwie schleichend. Und das Letzte, tatsächlich gibt es da aber noch keine guten Studien, was man vorbeugen machen kann, ist eben Demenz. Also Demenz scheint auch was mit Östrogenmangel zu tun zu haben bei Frauen. Und wie gesagt, Wechseljahre sind keine Krankheit, ja, sondern sie können eben mit Beschwerden durch den Hormonmangel einhergehen, aber sie erhöhen halt das Risiko für bestimmte Erkrankungen. Die drei wichtigsten sind eben Osteoporose, Herz-Kreislauf und Demenz. Es lohnt sich, das ein bisschen im Blick zu behalten.
Ja,
Genau. Aber
super.
das Problem ist natürlich, ne, was heißt das Problem? Also wenn du einmal in der Krebsschublade bist, dann ist
Ja.
auch die Kosten-Nutzen-Abwägung in der Regel relativ klar. Genau.
Ja, super, danke dir schon mal. Wenn wir jetzt mal so bösartige Erkrankungen rauslassen, würde ich jetzt mal behaupten, dass Mutter Natur ja schon einiges für uns so im Petto hat, so für unseren Körper. Gilt das auch für Hormone? Also gibt es da, keine Ahnung, Kraut XY, was hilft? Oder, weiß nicht, Stichwort bioidentische Hormone, das schwirrt ja auch immer mal durch den Raum. Gibt es da irgendwas aus der Natur?
Ich glaube, da müssen wir natürlich zuerst die Beschwerden uns angucken.
Ja.
Und also der Unterschied zwischen Frauen, die einfach, weil die Zeit gekommen ist, in die Wechseljahre
Genau.
kommen, oder Frauen, die eben künstlich da reinversetzt werden, ist dieses Plötzliche. Ich habe ja vorhin schon gesagt, also Wechseljahre können in einem Zeitraum zwischen Anfang 40 bis Mitte 50 sein. Ne? Dann bleibt die Regelblutung mal aus, dann wird sie stärker, dann wird sie schwächer. Beschwerden nehmen zu, Beschwerden nehmen ab. Und es gibt eine ganze Reihe an Beschwerden, die mit Wechseljahren in Zusammenhang sind. Das sind Hitzewallungen, und zwar auch so, dass teilweise man nachts aufwacht und total durchgeschwitzt ist oder auch tagsüber mehrfach das T-Shirt wechseln muss. Das sind Stimmungsschwankungen. Es kann Gereiztheit sein, dieses himmelhoch jauchzen, zu Tode betrübt, bis hin zu wirklich depressiven Verstimmungen oder Depressionen. Es gibt bekanntermaßen Schlafmangel, also viele Leute, die Probleme mit Schlafmangel haben. Dann wird die Haut insgesamt viel, viel trockener, auch die Schleimhäute. Es kann so weit gehen, dass auch die Schleimhäute in den Gelenken trockener werden. Deswegen haben viele Frauen in den Wechseljahren auch häufiger Gelenkbeschwerden in den Handgelenken oder in den Knöcheln oder in den Kniegelenken. Der Mund kann trockener sein, die Vulva kann trockener werden, was auch zu Beschwerden beim Sex führen kann. Ich fand das Schwierige immer, dass das also alles so in die sogenannten Lifestyle-Beschwerden fällt, ne? Also es ist jetzt keine ernsthafte Erkrankung. Ich habe dann nicht unbedingt einen Blutdruck von 180 zu 120, ja. Und es ist jetzt auch nicht so, dass ich von 8 Stunden nicht im Bett liege, dann irgendwie 7 nicht schlafe. Weil wenn du einen dauerhaft gestörten Schlaf hast, dann macht das schon grundsätzlich auch was mit deiner Infektabwehr etc.
Klar.
Aber es ist nichts Lebensbedrohliches, es ist aber was, was die Lebensqualität verschlechtert. Und
Ja, auf jeden Fall.
ich habe vorhin schon gesagt, das Schwierige fand ich so ein bisschen, man ist halt in dieser Schublade, du hast eine lebensbedrohliche Erkrankung und da wird sich drauf fokussiert. Und dann gibt es noch so ein paar Sachen, die muss man dann nochmal erwähnen, wie das mit den Knochen. Aber bei den anderen Sachen weiß man ja auch nicht, wie sich's entwickelt. Also du weißt einfach nicht, wie es unter einer Antihormontherapie wird. Weil bei den normalen Wechseljahren ist es auch so, ein Drittel der Frauen hat gar keine Beschwerden, ein Drittel der Frauen hat so moderate Beschwerden, ja, und ein Drittel der Frauen hat so Beschwerden, dass sie teilweise arbeitsunfähig werden oder wirklich schlimmere Dinge ausbilden. Und in meiner Erfahrung, auch in der gynäkologischen Praxis, also ich habe eine ganz tolle Frauenärztin, Aber es gibt nicht mal eine Abrechnungsziffer für Wechseljahrsbeschwerden. Das fällt alles unter allgemeine Beratung. Und das heißt, in der Praxis ist nicht viel Zeit für die Patientinnen da, sich um diese Beschwerden zu kümmern. Das heißt, wahrscheinlich werden die meistens auch nicht früh angesprochen, sondern erst, wenn wirklich schon, ne, der Blutdruck dauerhaft oben ist, man ja nicht geschlafen hat. Und das ist was, was ich total schade finde, weil Lebensqualität ja so viel ausmacht
Ja,
und
total.
irgendwie so wichtig ist. So, und das Dritte ist, das finde ich auch wichtig zu sagen, das hat natürlich auch was mit so einem Blick auf Frauen zu tun. Ja, wenn man sich jetzt so Frauenrollen in Film und Fernsehen anguckt oder was werden für Geschichten in Romanen erzählt, da ist es in der Regel nicht die postmenopausale Frau, irgendwie Anfang 50, die 6 Kilo zugenommen hat, die jetzt irgendwie auch nicht mehr so ihren Purpose in Life hat. Und das heißt, es fehlen auch so ein bisschen die Geschichten, wo man irgendwie so reinwachsen kann.
Ja.
Und das alles zusammen, finde ich, führt halt zu so einer Unterversorgung, ne? Also generell bei, was so Milderung von Wechseljahrsbeschwerden angeht. Und bei Frauen, die jünger in die Wechseljahre kommen, finde ich es teilweise noch mal krasser. Also beim Thema Krebserkrankung, Kinderwunsch wird es gerade besser, ne? Bei Menopause insgesamt wird es auch besser. Vielleicht wird es irgendwann auch bei jüngeren Krebsbetroffenen und Wechseljahren besser. Und bei mir war es so, also ich habe eine große Erleichterung gehabt, als ich diese Spritze nicht mehr hatte. Also weil ich hatte nicht mehr alle 3 Monate so einen krassen Kick, sondern es hat sich so ein bisschen eingependelt. Und ich würde sagen, ich gehöre zu dem Drittel mit moderaten Beschwerden. Also ich habe
Okay.
wahnsinnig trockene Haut, ne? Da muss ich nicht,
Ja.
ich habe sehr trockene Schleimhäute, ich habe Schlafstörungen, ich habe immer mal so Stimmungsschwankungen, auch dass diese depressiven Erschöpfungen, das habe ich schon auch. Aber ich arbeite noch normal, ich kann mein Leben, was ich vorher hatte, auch normal führen. Ich bin einfach deutlich erschöpfter als vorher. So, und das ist so ein bisschen, ne, wo ist die Henne, wo ist das Ei? Also mein Eindruck von mir in meinem Körper ist, das wird einfach verstärkt durch die Wechseljahre, ne, eine Lebenssituation, die eh auch nicht unanstrengend ist, so zwei Kinder, Job,
Nee, klar.
Familie,
War
Krebsbetroffene
einiges los,
etc.
klar.
Genau, und jetzt hast du ja vorhin gefragt, was können wir denn machen, ne? Also quasi
Ja.
wir Personen mit den Beschwerden. Und das Erste, ich finde es immer enorm entlastend, wenn ich mich mit anderen Leuten unterhalte. Also ich hatte letztes Wochenende Besuch von einer Frau, die habe ich vor 4 Jahren in der Reha kennengelernt. Und es war total großartig, weil wir uns so bestätigt haben, dass wir nicht einen an der Waffel haben, sondern wir stecken in einer ähnlichen körperlichen Situation. Das ist total entlastend. Also wirklich drüber sprechen und vielleicht auch mit Frauen, auch weiß ich, im Kolleginnenkreis, in der Familie, die irgendwie auch in den Wechseljahren sind. Und das Zweite ist, also Sport und Ernährung macht schon total was aus. Ja, also so diese ganz normalen WHO-Empfehlungen mit 30 Minuten bewegen am Tag.
Ja.
Je mehr ich mich bewege, desto weniger schwitze ich auch.
Na,
Und
okay.
so, das schon, und Ernährung ist genau das Gleiche, ne? Also wenig bis kein Alkohol, ja, weniger Zucker, viel selber kochen, viel Gemüse und ballaststoffreiche Sachen. Und dann gibt es natürlich noch so ein paar Tricks drumherum. Es gibt zum Beispiel Enzyme, die kann man nehmen. Genau, also es gibt ein paar Dinge, die helfen. Und du hast ja vorhin auch so nach pflanzlichen Sachen gefragt, da kommen wir vielleicht später nochmal zu. Aber was bei mir in meinem Fall geht, wo ich einen hormonsensitiven Brustkrebs hatte, sind so Enzyme. Da kann man sich bei der Frauenärztin beraten lassen. Die helfen so ein bisschen gegen diese Gelenkbeschwerden. Es gibt tatsächlich gegen die Hitzewallung, das hört sich ein bisschen verrückt an, gibt es auch Antidepressiva, die man nehmen kann. Ja. Und auch da keine Scheu haben, sich von der Frauenärztin oder von dem Hausarzt beraten lassen. Das hilft dann teilweise auch mit den Stimmungsschwankungen. Man fängt auch mit ganz, ganz leichten Dosierungen an. Und alles andere fürchte ich aber, da musst du wahrscheinlich eine eigene Podcast-Folge machen zu Mutationsträgerinnen, die sich in Anführungszeichen nur haben prophylaktisch operieren lassen, weil wahrscheinlich haben die auch andere Möglichkeiten. Also es wird ja auch viel heutzutage mit so bioidentischen Hormonen und
Genau.
natürliche Sachen. Das kommt für mich alles nicht in Frage. Also
Okay.
Johanniskraut interagiert mit dem Tamoxifen,
Ah ja, gut zu wissen, ja.
Traubensilberklee interagiert auch damit. Die sogenannten Phytoöstrogene sollen wir jetzt auch nicht in so einer hohen Dosierung nehmen. Und Hormonersatztherapie kommt natürlich gar nicht in Frage. Und ich habe aber ehrlich gesagt keine Ahnung, wie das ist, wenn man noch nicht an Brustkrebs erkrankt ist und sich prophylaktisch hat operieren lassen. Auch da wirklich die Ärztin oder im behandelnden Brustzentrum nachfragen. Und ja, also in der Regel geht es alles einher mit einem so gut es geht gesunden Lebensstil. Wahrscheinlich auch so ein bisschen Geduld und Nachsicht mit sich selber. Ja.
Ja, denke ich auch ganz wichtig, ne? Hattest du Unterstützung, um mit den emotionalen, aber auch körperlichen Auswirkungen umzugehen? Von der Familie oder vielleicht auch von Ärzten?
Also was ich ziemlich gut fand, war, dass die Ärztinnen immer sehr klar die Vor- und Nachteile aufgezählt haben. Also ich hatte eine großartige Ärztin, bei der ich auch mir die Eierstöcke habe entfernen lassen. Und als ich mich dann dafür entschieden hatte, hat sie wirklich ganz klar vor der OP und nach der OP und bei der Nachsorge immer gesagt, sie haben jetzt noch mehr dafür getan, dass sie kein Rezidiv bekommen. Das hat mir total viel gegeben. Die behandelnde Onkologin hat immer gesagt, es geht auch ganz stark um Lebensqualität, ne? Also das und das sind die absolut notwendigen Behandlungen. Und das ist was, das können Sie sich überlegen. So, also deswegen bei mir war ja erst die GNRH-Analoga und dann später die OP. Das war ja was ich mir selber überlegen konnte. Und ich hab therapeutische Unterstützung gehabt. Das war für mich total wichtig. Ich hatte im Januar war die Diagnose, Anfang März die erste OP. Dann war ich in Reha. Dann habe ich im Sommer angefangen, mir zu überlegen, ob ich mir die Eierstöcke rausnehmen lasse oder nicht. Es hat ungefähr ein halbes Jahr gedauert. Und in dem halben Jahr bin ich auch zu einer Körpertherapeutin gegangen und habe mich wirklich so ein bisschen verabschiedet. Und das Verrückte war, dass ich fand das richtig doof. Ich wollte nicht meine Tage nicht mehr haben. Und dann habe ich mit meinem Mann zu Hause gesessen. Und dann haben wir irgendwie gedacht, es war ja eigentlich klar, dass wir kein drittes Kind wollen. Was ist denn dann das Thema? Und ich war aber noch nicht bereit, mich davon zu verabschieden, schwanger werden zu können. Das hört sich
Ja,
ja total
okay.
verrückt an, ne? Aber
Ach, überhaupt nicht.
ich war noch nicht bereit, mich von diesem Monatsrhythmus zu verabschieden. Ich hatte irgendwie
Ja.
auch 20 Jahre lang meine Tage immer alle 4 Wochen freitags so, selbst nach den Schwangerschaften. Und dann auf so eine Nulllinie zu kommen, das war für mich total schwer. Und es war für mich auch der viel schwerere OP-Angang als bei der Krebs-OP. So, ich glaube, da kamen auch all die Ängste raus. Und ich fand es wichtig, bin einmal die Woche, hatte ich eine Stunde, einen Raum für mich, wo ich nur darüber geweint habe und mich verabschiedet habe und dann so ein paar Körperübungen hinterher gemacht habe. Und ich glaube, dass es wirklich auch wichtig ist, dann diesen Abschied, wenn man das möchte, auch
Ja.
in irgendeiner Form zu vollziehen. Dafür
Ja.
brauchen wir jetzt keine Therapeutin, ne? Aber für
Nee,
mich war es
aber das
gut.
finde ich total interessant, dass du das sagst, weil ich das auch immer mit der Mastektomie anpreise, dass man sich irgendwie verabschieden soll. Und das habe ich tatsächlich auch als Frage aufgeschrieben, wie
Ja.
es mit der Selbstwahrnehmung und dem Körperbild aussieht, weil bei den Brüsten ist es, man sieht ja das, was anders ist, aber bei den Eierstöcken siehst du ja nicht, ob die da sind oder nicht, ne? Und das finde ich total spannend. Was steht mir ja irgendwann auch noch bevor. Und dass man da vielleicht auch irgendwie so einen Abschied zelebriert, auch für die Eierstöcke, finde ich auch einen schönen Ansatz und auch einen wichtigen Ansatz.
Also es war, wie gesagt, es war jetzt überhaupt kein schöner Prozess, aber es war total wichtig. Und irgendwie war es für mich ja auch klar, dass es so alternativlos ist, ne? Ich wollte das machen, aber es war trotzdem ein schmerzhafter Abschied. Und es war ja auch nicht vorbei nach der OP, aber ich war auch echt ein bisschen beleidigt. Nach der OP kam dann die Operateurin, hat mir dieses Ultraschallbild gezeigt. Nicht das Ultraschall, das OP-Foto von den Eierstöcken. Die sind ja mini klein, ne? Also da
Ja,
sind
habe
über
ich auch noch nie
300.000.
gesehen.
Da sind 300.000 Eizellen drin, wenn du auf die Welt kommst, und die sind irgendwie 2 Zentimeter pro Stück. Das ist völlig verrückt, ja. Und da war
Krass,
ich echt so ein bisschen so viel Brimborium da drum, ne? Aber ich habe das Foto auch aufgehoben und ja, eine Freundin von mir hat mir dann so eine Kette geschenkt mit so einem komischen silbernen Anhänger, der auch tatsächlich aussah wie eins von den Eierstöcken. Und den wollte ich,
süß.
das fand ich sehr süß, den wollte ich irgendwie nicht tragen. Ich habe dann später mal eine Collage draus gemacht.
Ja.
Aber ja, also dieses, glaube ich, anerkennen und bewusst machen, dass man dem Körper eine krasse Veränderung unterwirft, das finde ich total gut. Und ich finde es aber gleichzeitig auch wichtig zu sagen, wenn sich jemand für diese OP entscheidet, man muss wirklich überhaupt keine Angst haben. Also das ist durch einen Bauchnabel, ne, laparoskopisch,
What? Ja.
vielleicht noch kleine Schnitte, ja, dann wird
Ja.
der Bauch ein bisschen aufgepumpt mit so ein bisschen Gas. Das ist das, was halt nervt hinterher.
Ja.
Es dauert, ich weiß nicht, wie viel halt langer Ziel braucht, halbe bis dreiviertel Stunde. Es geht halt super schnell. Und die wollen halt ganz vorsichtig sein, damit keine Zelle quasi auf dem Weg verloren geht. Deswegen nehmen sie sich irgendwie mehr Zeit. Dann ist man ein, zwei Tage im Krankenhaus. Ich war ein bisschen länger, weil ich so eine Gerinnungsstörung habe. Da wollten die eben vorsichtig sein. Und dann ist man maximal noch mal 2 Wochen zu Hause und soll halt in der Zeit wie bei allen anderen Bauch-OPs nichts heben. Aber also im Vergleich zu einer Mastektomie ist das wirklich rein von dem OP-Vorgang viel kürzere Narkose und wirklich kaum Risiken, dass dabei irgendwas verletzt werden kann. Und also vor der OP soll überhaupt keine Angst haben.
Ja, das
Das ist
ist, glaube
ganz
ich,
wichtig zu sagen.
beruhigend für viele
Ja.
zu hören.
Ja.
Hast du symptomatischen Unterschied gemerkt nach der OP im Vergleich zu den Spritzen vorher? Kamen da noch irgendwelche Symptome dazu oder ist es auf dem Level geblieben?
Also der positive Unterschied war, dass ich das Gefühl hatte, ich hatte nicht mehr so Schwankungen,
Mhm.
ne, weil ich nicht alle 3 Monate diese Spritze bekommen habe. Und ich habe mir schon eingebildet, dass es einen Unterschied macht, ob was im Hirn verändert wird oder was nicht mehr produziert wird. Was ich aber merke, ist, je länger ich in den Wechseljahren bin und je länger meine letzte Regelblutung her ist, desto anstrengender finde ich es schon. Also jetzt schleifen sich schon so Sachen ein. Also ich habe so 5 bis 6 Kilo zugenommen. Jetzt war auch eine Pandemie dazwischen und man nimmt ja nicht einfach so zu, sondern der Stoffwechsel verändert sich und dann bleibt halt jedes Stück Kuchen irgendwie kleben und das ist halt schwerer, das geht auch nicht mehr so runter, ne? Ich finde schon, dass mit diesen depressiven Phasen, das wird auch ein bisschen anstrengender. Also depressiv ist auch ein hohes Wort. Ich würde immer sagen, so depressive Verstimmung. Also ich bin dann wirklich eher öfter erschöpft. Die Haut wird halt immer trockener und die Schleimhäute, also früher musste ich dann einmal am Tag Augentropfen machen, jetzt muss ich es dreimal am Tag machen. So. Und es kann aber sein, also jetzt habe ich ja 6 Jahre das Tamoxifen genommen, wenn ich es in 4 Jahren dann absetze, vielleicht wird dann auch ein Teil wieder besser. Bei allen anderen Sachen, ich habe nicht so einen großen Unterschied gemerkt. Ich merke jetzt einfach nur, je länger ich das habe, desto anstrengender wird es so in der Gesamtsumme. Vielleicht eher so. Aber es ist natürlich, wie gesagt, wo ist die Henne, wo ist das Ei? Ich weiß weder, wie ich mich sonst mit 43 in meinem Körper gefühlt hätte. Ich habe ja immer nur den Vergleich zu anderen Frauen in der gleichen Situation wie ich oder andere gesunde Frauen. Ja, wie bei vielen chronischen Befindlichkeitsstörungen und chronischen Erkrankungen ist es, glaub ich, auch immer so ein Auf und Ab, ne? Also wenn
Ja.
sonst alles super läuft, dann sind Dinge auch leichter auszuhalten. Und wenn irgendwie schwierige andere Dinge passieren, dann fällt es vielleicht auch ein bisschen mehr ins Gewicht. Genau.
Ja.
Also nee, ich würde sagen, ich habe nicht so, also es war jetzt nicht so, ich habe die OP gemacht und 4 Wochen später war ich in irgendeinem Hormonloch oder so und das nicht. Also es war schon eher so ein schleichender Prozess.
Hast du Angst, dass die Symptome noch zunehmen mit dem Alter?
Nö, das habe ich nicht.
Okay.
Also ich glaube, dass das hat sich jetzt so eingependelt auf so ein Niveau. Also wie gesagt, ich glaube, das ist eher abhängig von, was sonst so im Leben irgendwie los ist, ne? Also wenn ich es irgendwie schaffe, mein Programm, was in der Reha immer sehr gut funktioniert hat, mehr oder weniger zu machen, dann geht es mir immer besser. Jetzt hatte ich irgendwie 3, 4, 5 Erkältungen hintereinander. Jetzt habe ich es eine Weile nicht so gut geschafft, dann merke ich es immer. Ich mache mir jetzt eher Sorgen um sowas wie Osteoporose. Jetzt habe ich nächste Woche das Ergebnis meiner Knochendichte, muss man dann mal gucken, wie es ist.
Ich drück die Daumen.
Herz-Kreislauf-System. Dankeschön. Genau. Und ja, ansonsten hoffe ich, glaube ich, wie alle Leute, dass ich lange so gesund und selbstbestimmt wie möglich lebe. Und wenn ich das mal nicht bin, dass ich genug Unterstützung habe. Ne? Und ja, ich hab auch ein bisschen überlegt, als ich mich auf den Podcast vorbereitet habe, was würde ich mir eigentlich wünschen. Und ich wünsche mir, glaube ich, manchmal Sachen, die haben gar nicht so viel mit diesem Thema an sich zu tun. Ich würde mir halt eine autofreie Innenstadt wünschen und keine LKWs, weil dann würde ich jeden Tag meine 20 Kilometer Fahrrad fahren, ne? Und manchmal ist es einfach zu stressig in dem Autoverkehr. So zum Beispiel. Ich
Für
würde
den
mir, glaube
gesunden
ich,
Lebensstil wäre das
ja.
da, ne, spielt ja auch mit rein.
Ja, total. Oder ich würde mir wünschen, dass es nicht an jeder Ecke eine dicke Laugenbrezel gibt, sondern zum Beispiel Rohkost. Obstbecher kann man überall kaufen, Rohkostbecher aber nicht unbedingt, ne? So.
Ja.
Also manchmal, wie gesagt, ich glaube, wenn es halt grundsätzlich einen einen freundlicheren Umgang draußen mit Beeinträchtigungen und Behinderungen gebe und mehr Möglichkeiten, auch gesund zu leben,
Ja.
das wäre für alle ja einfacher und
Ja,
für.
ich finde also gerade auch so, dass mit dieser gesunden Ernährung, da beschäftige ich mich halt auch total viel mit. Und ich finde das halt auch so krass, ne? Irgendwie das ganze Obst ist voll gespritzt mit irgendwelchen Sachen. Dann dieses ganze Fastfood-Thema, ne? Also man denkt, so die Erhaltung der Gesundheit könnte halt so viel einfacher sein, ja, indem man halt einfach mal ein
Ja, und
paar
es ist einfach
Regale
auch
ändert, ne?
total teuer, ne? Also
Ja,
ich meine,
das
wir leben
ist,
halt in einer
ja,
hohen
das kommt auch noch dazu, ja.
Inflation und es ist einfach zu teuer. So. Also wenn du dich komplett gesund ernähren willst und
Ja.
keine verarbeiteten Bio-Lebensmittel, dann zahlst du halt Doppelte, ne?
Das
So.
ist echt der Hammer, ja. Also da, ja, da wünsche ich mir auch ein Umdenken, das unterschreibe ich.
Ja, und andererseits, was mir total wichtig ist zu sagen, ich habe mich jetzt auch eine Weile damit beschäftigt, ich hatte nämlich vor 2 Jahren mal so einen hormonbasierten Ernährungskurs gemacht.
Ja.
Und habe tatsächlich festgestellt, als ich das relativ strikt durchgehalten habe, dass es mir auch deutlich besser ging. Auch meine Beschwerden ging es deutlich besser. Und es war aber wahnsinnig anstrengend, weil es wirklich bedeutet hat, dass ich eigentlich fast keine Mahlzeit mehr außerhalb des Hauses irgendwo kaufen
Ja,
konnte,
gut.
ne? Weil ja auch oft die Anteile nicht so richtig zusammenpassen und unsere Kinder haben andere Dinge gegessen. Ich wollte ja gerne alles dafür tun, diesen Krebs loszuwerden, weil ich mein Leben, so wie ich das geführt habe, fand ich ja super. Ich wollte ja nicht Tauchlehrerin in Thailand werden eigentlich und alles hinschmeißen, sondern ich wollte eigentlich weiter meinem Job nachgehen, mit meinem Partner unsere Kinder großziehen, ne, am Wochenende mit meiner Freundin eine Torte essen, so.
Ja.
Und ich war dann irgendwann auch in so einer Schleife, dann habe ich mich wirklich auch immer selber fertig dafür gemacht, wenn ich meine 150 Minuten Sport nicht geschafft habe, wenn ich irgendwie nicht vernünftig gegessen habe. Und ich finde, das ist ganz wichtig zu sagen, ich mache halt Dinge, weil ich mich um mich kümmern möchte. Ne? Also ich gehe regelmäßig zu bestimmten
Genau das.
Untersuchungen. Ich habe manche Dinge mehr auf dem Schirm, ja, also wie die Osteoporose. Und ich versuche, so gesund es geht zu leben. Ja. Und ganz oft geht es aber eben auch nicht, weil dann habe ich es nicht geschafft, mir meine Mittagsmahlzeit vorzubereiten. Dann habe ich irgendwie nichts zu essen dabei und davon wird die Welt irgendwie auch nicht untergehen. Weil es geht halt auch um Lebensqualität und Genuss. Und ich finde
Ja,
diese.
ja.
Also diese Gratwanderung zwischen, wo tue ich mir was Gutes, ja,
Ja,
und wo knechte ich mich selber und gebe mir noch eine Schippe drauf,
Ja,
das
das
ist
muss man
echt,
für sich
ne?
herausfinden. Ne? Ich glaube,
Ja,
jeder muss so
ja.
seinen Stil irgendwie nach und nach. Ich glaube, das ist auch ein Prozess. Und also ich achte auch darauf, irgendwie gesund zu leben und gönn mir dann aber auch mal abends, ne, irgendwie was Leckeres, wenn ich sage, boah, ich will jetzt mein Lieblingsgericht mit einer fetten Sahnesoße essen, dann mache ich das halt, ne, oder wenn ich außerhalb esse, dann esse ich mir auch den Burger und gehe ein Eis essen, ne, also ich achte halt zu Hause drauf, dass es möglichst gesund ist und der Rest denke ich mir so, nee, komm, also, ne, also einfach diesen Genuss, wie du schon sagtest, ich finde, das darf auch nie auf der Strecke bleiben, ne? Da muss man echt irgendwie so einen Mittelweg für sich finden, der halt am besten funktioniert, ne?
Genau, und das ist es halt auch mit dem Körperbild, ne? Weil ich finde
Ja.
es halt wahnsinnig schwer auseinanderzuhalten. Habe ich jetzt ein Thema, weil ich irgendwie 5 Kilo zugenommen habe? Oder habe ich ein Thema, weil ich jetzt nicht mehr so aussehe, wie ich irgendwie vor 6 Jahren ausgesehen habe und die Vorbilder, die es halt woanders gibt, halt anders aussehen, ne? Und ich finde
Ja.
tatsächlich, also Social Media und,
Ganz schlimm. Also
ne, so, und
merke
so
ich für
gängig,
mich. Ja,
ja,
ich
weißt du, und auch
finde es
so
ganz schlimm.
gängige Schönheitsforschung, das merkt man ja auch bei Brust-OPs etc. Dann gibt es irgendwie kaum Bilder von Brustkrebsbetroffenen, die sich die Brüste haben abnehmen lassen, etc. Es gibt
Ja.
wenig bis keine Bilder von Frauen, die einfach in den Wechseljahren 10 Kilo zunehmen und immer noch irgendwie ihren Körper haben. Und das ist auch was, also wenn ich gute Tage habe, ne, dann tangiert mich das alles überhaupt nicht. Und dann bin ich ganz in meinem feministischen Ich und fühle mich irgendwie
Ja.
wohl. Und dann gibt es aber auch Tage, wo mich das irgendwie sehr angreift und dann wird es halt sehr wichtig. Und
Ja.
deswegen, also dieses Orientierung am Außen, das ist einfach in der, das habe ich auch schon dreimal gesagt, ne, in der Gesellschaft, in der wir leben, ist es halt nicht immer das Beste.
Nee.
So. Und das heißt aber nicht, dass ich finde, man muss jetzt da zu Hause sitzen und sich den ganzen Tag mit Chips vollstopfen, sondern also ne, einen möglichst gesunden Lebenswandel, aber eben am liebsten mit anderen zusammen und so, dass es dir halt gut geht dabei. Ne?
Ja, und dass es Spaß macht, ne?
Ja,
Immer noch,
genau.
ja.
Ja,
Ja.
genau.
Welche Ratschläge würdest du den anderen Frauen geben, die in einer ganz ähnlichen Situation wie du sind?
Und ähnliche Situation würdest du jetzt sagen nach Brustkrebs als
Genau,
Mutationsträgerin.
genau. Und Eierstöcke weg.
Ratschläge sind ja immer schwierig, ne? Also ich kann, glaube ich, eine Empfehlung geben von meiner Situation aus. Also das Erste, was ich total wichtig finde, ist, sich wirklich Zeit zu lassen und das auch ernst zu nehmen. Ja, also ich habe auch Frauen kennengelernt, die hatten halt ein Riesenbedürfnis, alles weg, 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 so ganz schnell alle OPs abhaken und alles hinter sich bringen. Und ich kann den Impuls total verstehen, aber es lohnt sich schon, da nochmal hinzugucken. Ich würde wirklich auch sagen, sich immer in irgendeiner Form, wenn man das Bedürfnis danach hat, sich Begleitung zu organisieren, ja, entweder durch eine Freundin oder wirklich auch therapeutisch, viel das Gespräch suchen. Also ich habe auf einmal auch eine unheimliche Nähe zu Kolleginnen, die irgendwie 50, Mitte 50 sind, ne? Also das einfach auch so ein bisschen aus dieser Tabuzone zu holen. Ich finde, Wissen empowert total. Also es gibt wirklich gute Bücher inzwischen auch. Es gibt auch gute Podcasts und besser aber die nehmen, die von Ärztinnen oder Medizinjournalistinnen geschrieben sind, ne? Weil das andere ist wirklich eher Betroffenenliteratur, ist auch wichtig, aber es ist halt nicht wissens- und evidenzbasiert. Und es gibt immer, also ich würde das auch immer ernst nehmen, also auch sich nicht abtun lassen bei irgendwelchen Ärztinnen, ne? Und also ich setze mich politisch für eine bessere Versorgung ein, weil ich finde, irgendwie Frauenärztinnen sollen es abrechnen können. Ja, die sollen irgendwie Zeit haben, um uns Patientinnen gut zu beraten. Und solange das aber nicht ist, das Wissen teilen, was man hat. Und es gibt wirklich Dinge, die man machen kann, um diese Beschwerden etwas abzumildern.
Super. Liebe Zuhörerinnen, ich hoffe, dass euch diese Folge wieder ein bisschen weitergeholfen hat. Und Sarah, lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, sicherlich auch ein bisschen stellvertretend für andere Frauen in deiner Situation zu sprechen und deine Tipps und Erfahrungen mit auf den Weg zu geben. Dankeschön. Schön, dass ihr heute dabei wart. Wir freuen uns natürlich immer über Themenwünsche und andere Anregungen. Gleichzeitig wissen wir, wie komplex unsere Themen sind und man manche Sachen erst einmal einen Moment sacken lassen muss, bevor vielleicht doch noch neue Fragen aufkommen, die wir hier bislang für euch nicht beantwortet haben. Wir haben für eure Fragen, Ängste und Sorgen immer ein offenes Ohr. Ihr könnt uns gerne per Mail an podcast@brca-netzwerk.de schreiben. Alternativ steht euch hier natürlich auch die Kommentarfunktion zur Verfügung und auch auf unserer Webseite brca-netzwerk.de findet ihr viele wertvolle Informationen über familiäre Krebserkrankungen sowie unsere Online-Gesprächskreise und die Gesprächskreise vor Ort. Bis zum nächsten Mal.